Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Wir machen heute mal eine Reise. Und zwar einerseits eine Reise in die Donauregion in Oberösterreich. Wir starten in Enns und fahren mit dem Rad bis zur Schlögener Schlinge. Zwischendurch laden wir unsere Glücksakkus beim Wandern auf. Das fließende Element, die Donau, natürlich immer im Blick. Gleichzeitig machen wir noch eine Reise. Und zwar eine Reise in die Vergangenheit. Mit dabei auf dieser Gedankenreise sind nämlich zwei spannende Persönlichkeiten, die ihre Leidenschaft, die Archäologie, zum Beruf gemacht haben und die Vergangenheit der Donauregion in Oberösterreich zum Leben erwecken. Die beiden geben uns Einblicke in die reiche Geschichte und kulturelle wie auch touristische Bedeutung der Donauregion in Oberösterreich. Wir tauchen ein in die Welt der antiken Grenzbefestigung, die einst das Römische Reich vor Einfällen barbarischer Völker schützten. Wir wollen herausfinden, wie diese imposanten Strukturen entlang des Donaulimes nicht nur als militärische Verteidigungslinie dienten, sondern auch als Knotenpunkte des Handels und der kulturellen Interaktion. Darüber kann niemand so gut erzählen wie Stefan Traxler. Er ist Landesarchäologe für Römerzeit, Mittelalter und Neuzeit an der Oberösterreichischen Landeskultur GmbH. Aufgewachsen und geboren ist Stefan Traxler in Linz. Heute wohnt er im Raum Eferding, also immer sehr nahe am Donaulimes. Lieber Stefan, ich freue mich, dass du da bist. Und neben ihm sitzt eine zweite Interviewpartnerin. Sie ist im Innviertel aufgewachsen, hat Architektur und Archäologie studiert. Derzeit schreibt sie ihre Doktorarbeit zu Ausgrabungen in Enns. Dazwischen war sie als Archäologin und Kulturvermittlerin und im Zuge dessen immer wieder mit dem römischen Militär bzw. Limes befasst. Liebe Eva Thyssell, ich freue mich, dass du da bist.
Freut mich auch sehr.
Stellt euch vor, ihr könnt einen Tag lang in der Vergangenheit hier in Oberösterreich an der Donau verbringen. Welches Jahr würdet ihr euch dazu aussuchen?
Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage für einen Archäologen oder für eine Archäologin, weil da gibt es so viele spannende Zeiträume und so viele spannende Tage, dass einem die Auswahl besonders schwer fällt. Ich glaube, aktuell aus dem Tätigkeitsbezug heraus würde ich mich irgendwo ins Jahr 470 nach Christus beamen lassen und schauen, was der heute genannte heilige Severin gemacht hat und wie er in dieser ja eigentlich total argen Zeit interagiert hat und wie das da ausgeschaut hat, weil da sind wir wirklich schon am Ende des römischen Imperiums und da haben wir eben mit dem heiligen Severin eine ganz interessante Persönlichkeit und die, glaube ich, wäre extrem spannend, dieser Persönlichkeit zu begegnen.
Eva, würdet ihr zwei euch begegnen oder bist du in einer ganz anderen Zeit?
Also ich glaube, ich wäre in einer anderen Zeit. Ich würde ein bisschen früher, ehrlich gesagt, auswählen. Also ich würde so um 200, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, also 170er Jahre, weil mich interessieren würde, zu der Zeit kommt die Legion nach Enns und mich würde interessieren, wann kommt sie wirklich, ist sie schon da, an dem Jahr, in dem ich mich hinbeamen lasse, oder ist sie später dran und was passiert da in Enns, was geht da baulich ab und wie schaut es dort aus, die ganze Region, also das würde mich interessieren.
Bevor wir jetzt wirklich starten, fangen wir zuerst mal mit unserer Aufwärmrunde an. Das ist so ein Gedankensprung. Ich habe ein paar Gedanken. Ihr entscheidet einfach, ob ihr beide antwortet, einer von euch. Schauen wir mal, ob sich dann drum streitet. Einem 6-jährigen Kind würde ich meinen Beruf so erklären.
Ich glaube, ich würde irgendwie sagen, ich grabe im Boden meistens und versuche herauszufinden, wie frühere Völker, Gesellschaften gelebt haben, was sie ausmacht.
Ja.
Bringt es gut auf den Punkt.
Bringt es auf den Punkt, ja. Wobei das mit dem Graben natürlich immer das Thema ist, weil es natürlich nur eine Möglichkeit ist, wie wir Dinge erforschen. Schatzsucheartige mehr oder weniger, was natürlich unser Beruf nicht wirklich ist, sondern es ist weit mehr und halt, sehr viel diverser. Aber ja. Und natürlich, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, genau andere Gesellschaften und Wir sind auf der Suche nach der Geschichte der Menschen. Wir haben unsere Vorfahren gelebt, die Menschen, die vorher da gelebt haben. Und die auch, das waren genau die Menschen mit den gleichen Bedürfnissen, mit den gleichen Problemen, nur halt mit anderen Möglichkeiten und einer anderen Umwelt, einer anderen, anderen Herausforderungen. Aber es ist immer der Homo sapiens, der da dahinter steht.
Am meisten überrascht sind die Menschen, wenn ich ihnen das über meinen Beruf erzähle.
Dass ich nicht so oft einen Pinsel in der Hand habe, wie sie vermuten würden, sondern das Archäologiefeld so breit ist, dass man, auch wenn man dem nachgeht, nicht jeder Archäologe tatsächlich ausgräbt. Also es gibt ganz viele, die sich auch mit anderen Dingen beschäftigen und sie die Technologie weiterentwickelt hat und man gar nicht mehr überall graben muss.
Als Kind wollte ich
tatsächlich Archäologe werden.
Also das war immer schon der Wunsch.
Das hab ich schon sehr bald entschieden für mich, dass das ist und habe ich Gott sei Dank auch durchgezogen. Ja.
Und kannst du dich noch erinnern, wann da so dein Interesse geweckt wurde?
Ja, das weiß ich eigentlich sehr genau, weil ich das große Glück gehabt habe, dass ich mit meinen Eltern und meiner Schwester immer sehr ausgedehnte Reisen gemacht habe und ich war halt in jungen Jahren schon zuerst mit Wohnwagen und dann mit Wohnmobil in Griechenland, im ehemaligen Jugoslawien, in der Westtürkei und so weiter unterwegs. Und da hat mir eigentlich meine Eltern gesagt, ich habe von Anfang an haben mich einfach diese Ruinenlandschaften und dann aber auch die Natur, die sie drinnen abgespielt hat, massiv interessiert. Und dann mit 12 habe ich dann, wie ich Archäologen in Troja bei der Arbeit zugeschaut habe, habe ich zu einer meiner Mutter gesagt, und das mache ich auch einmal.
Wie war das bei dir, Eva?
Bei mir war das nicht ganz so. Also ich war schon immer Geschichte interessiert. Aber ich habe eben ein bisschen einen verwinkelteren Weg gegangen als der Stefan, was auch seine Vorteile hat, weil ich einfach auch andere Kompetenzen und andere Dinge gesehen habe. Also ich war eher auf der Architekturschiene, was jetzt in der Archäologie natürlich gar nicht schlecht ist, also wenn man auch Architektur beherrscht und eher so Siedlungsentwicklungen und diese Dinge. Und bin dann aber irgendwie so dann mit der Zeit doch reingestolpert in die Archäologie, was sie sagen. Und sie hat mir dann schon gepackt.
Ein Erlebnis während meiner bisherigen beruflichen Laufbahn, das ich nie vergessen werde.
Da gibt es tatsächlich sehr viele Erlebnisse. Ich glaube, einen wunderbaren Augenblick haben wir sogar miteinander gehabt. Das war bei der Ausgrabung vom Kalkbrennofen Nummer 9 in Lauriacum 1. Eine extrem spektakuläre Grabung, die wir im Vorfeld der Oberösterreichischen Landesausstellung 2018 gemacht haben. Und da haben wir schon gewusst, dass das was Besonderes werden könnte. Und das war es auch tatsächlich, weil es war dann praktisch ist ein Kalkbrennofen mit 31 Kubikmeter Fassungsvermögen, es ist in der Spätantike als Mülleimer verwendet worden und der Mülleimer ist immer das, was natürlich, wo das Leben der Menschen wirklich zum Vorschein kommt. Ich sage immer, wenn man was über den Nachbar wissen will, dann muss man nachschauen in seinem Mülleimer, man weiß, was er isst. Mit dem Briefverkehr wird es mittlerweile ein wenig schwieriger, das war früher nur leichter, aber man hat natürlich, was bestellen sie die für Backerl und ähnliche Sachen, also da kann man wirklich sehr viel außerfinden und so ist es tatsächlich in der Archäologie auch, dass uns der Müll natürlich extrem viel sagt. Und das Schöne war, dass eben in diesem Kalkbeinofen aber nicht nur Müll, sondern auch das Inventar von einem kleinen Herkules-Heiligtum gelandet ist. Und es war wieder einer so einer von den wunderbaren Tagen. Wir haben uns da durch diese Schichten wirklich unendlich viel Scherben, Material, also da sind Ziegeln, Keramik, Baumaterial, ist alles da drinnen gelegen. Und ich hab vor mich hingeflucht, weil ich mir gedacht habe, das hört überhaupt nicht an. Und dann sage ich hoppala und habe einen Teil von einer Herkules-Statuette in der Hand gehabt. Und das ist natürlich schon was Großartiges.
Das war jetzt quasi die Antwort für euch beide, oder? Weil du warst auch dabei. Oder hast
da
du
war
ich
ja dabei, das stimmt. Aber also für mich zählen, also wir sind ja nicht nur fundgeil, aber natürlich sind Funde toll. Aber es ist halt nicht nur das, was meine Momente, die ich mir eigentlich immer gern zurückerinnere, sind eher die sozialen. Also wir sind ja auch durchaus sehr viel unterwegs auf irgendwelchen Tagungen, Konferenzen. Und da gibt es zum Beispiel einen großen Limes-Kongress und ich finde es einfach immer wieder unglaublich schön, wie sehr man dort mit anderen Wissenschaftlern aus ganz fernen Ländern zusammenkommt. Und wenn man dann spricht und am Abend beim Bier sitzt, also das finde ich ganz faszinierend, wenn man Also letztes Jahr ist es mir dann so gegangen, dass ich in einer riesigen Gruppe aus Serben, Rumänen, Bulgaren war ich dann irgendwie die einzige Westliche und die haben mich dann mitgenommen und sind dann mit mir unterwegs gewesen und das war einfach, das ist total schön. Also das finde ich, das verbindet, Archäologie verbindet auch.
Was kaum jemand über die Donau weiß.
Ja, vielleicht, wenn man es wirklich in Bezug auf das, auf den Donau-Limes, also den Donau-Limes sieht, dass die Donau einer der längsten Grenzabschnitten der Grenzen des Römischen Reiches war, weil insgesamt haben die Grenzen des Römischen Reiches so eine Maximalausdehnung, zur größten Ausdehnung von ungefähr 7.500 Kilometer gehabt. Und wenn man dann überlegt, dass mehr als 2.000 Kilometer auf die Donau fallen, dann sieht man eigentlich, wie wichtig die Donau als Grenzbefestigung in der Antike gewesen ist und gewesen sein muss. Und was man dazu auch immer sagen muss, dass eben die Donau ja nicht nur eine Grenze war, sondern es ist ja der wichtigste Verkehrsweg, die wichtigste Verkehrsverbindung gewesen. Also ich sage immer, das ist die A1 der Antike gewesen. Und sie ist natürlich auch über Brücken oder Schiffsverkehr, war man auch mit den jenseits mit den Völkern in Kontakt, hat mit den Handel betrieben. Also das war nicht eine starre Grenze, sondern da ist sehr viel Austausch auch passiert.
Mhm. Und ich glaube, was man einmal vergisst in Bezug auf die Donau, ist, dass sie die wahnsinnig verändert hat. Also man hat ja immer die Donau im Kopf, wie sie heute ist. So hat sie zur römischen Zeit nicht ausgeschaut, also überhaupt nicht. Also man hat riesige Auenlandschaften, viel mehr Abzweigungen, viel mehr Nebenflüsse. Und die Donau ist auch viel näher zu den einzelnen Siedlungen rangegangen, als das heute ist. Und das vergisst man eigentlich sehr oft.
Wer den Donau-Limes erkunden möchte, sollte unbedingt
nach Enns.
Das hört sich auch wieder einig, oder?
Ja, oder parat die Donau entlang und die einzelnen Stationen abklappern. Also wenn man wirklich das System verstehen will, glaube ich, muss man das schon ein bisschen, Enns ist ein Standort. Aber was den Donau-Limes ja ausmacht, ist, dass er aus ganz vielen Standorten besteht.
Aber wenn man unmittelbar mal eintauchen möchte und sehr viel auf einmal, hat man natürlich in Enns eben mit einem sehr gut aufgestellten Museum, mit dem den Kalkbrennofen, von dem ich vorher gesprochen habe, den man auch besichtigen kann. Da ist jetzt ein Schutzbau drüber mit der Lorcher Basilika. Man sieht nach wie vor die Nordecke vom Legionslager mit dem Befestigungsgraben. Ja, und wenn man dann ins Weichgebiet gibt, gab es nur ein paar abenteuerliche Sachen, aber da darf man noch gar nicht über alles reden, weil es ein paar neue Forschungsgeschichten auch gibt, die erst publiziert und in die Öffentlichkeit gebracht werden. Also da ist schon ist ein besonders spektakulärer Abschnitt des Donau-Limes.
Ja, also Enns ist, wir erwähnen den nicht umsonst ständig, sondern Enns ist einfach der militärische Hotspot in der Provinz Noricum. Also das Noricum macht ja den größten Teil vom heutigen Österreich aus und es gibt nur eine Legion und die sitzt in Enns. Und das darf man nicht vergessen, so eine Legion, die hat 6.000 Männer. Und wenn 6.000 Männer irgendwo stationiert werden, dann kommt nun Kind und Kegel und Händler und Werkstätten und keine Ahnung was noch alles. Und das sind dann 12.000 bis 15.000 Menschen, die da kommen. Das ist also Enns war zur damaligen Zeit größer, als es heute ist.
Diese Entdeckung würde ich gern eines Tages machen.
Ja, ich habe auf meiner Liste, nachdem ich für das römische Oberösterreich ja zuständig bin und auch dafür da tatsächlich brenne, ich habe auf meiner Liste schon noch zwei Sachen drinnen. Ich habe zwei Straßenstationen, die in antiken Straßenverzeichnissen genannt sind, die noch nicht entdeckt sind und die stehen auf meiner Liste, dass ich das nur erledige. Also das ist genau, das ist Lakiakis irgendwo im Raum Frankenmarkt und das ist Vetonianis irgendwo Volzdorfried im Traunkreis. Also das sind zwei Punkte, die ich gerne noch abhaken würde.
Erinnert ihr euch an den 30. Juli 2021?
Ja,
sehr gut.
War jetzt klar. Ja. An dem Tag hat das Welterbekomitee der UNESCO entschieden, dass der westliche Teil des Donau-Limes, also in Bayern, Österreich und der Slowakei, als Grenzen des Römischen Reiches in die Welterbeliste eingeschrieben wird. Was waren damals eure ersten Gedanken dazu?
Also ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich weiß nicht, ich war unterwegs und habe mir das so über die Kopfhörer, übers Handy gestreamt. Und ich habe, also wir wissen ja beide, wie lange dieser Prozess war und wie kompliziert und es war wirklich auch schon an der Kippe. Und ich habe einfach eine wahnsinnige Freude gehabt, dass das dann tatsächlich passiert ist.
Also bei mir kann man den Tag extrem gut erinnern, weil seit meinem Dienstantritt 2013 war ich natürlich mit der Thematik befasst und ich bin an diesem Tag, bin ich auf meiner, also auf Ausgrabung gemeinsam mit der Universität Salzburg in Königswiesen im Attergau gestanden und habe mir die ganze Woche, habe ich mir immer schon die Sitzungen live angeschaut am Handy und jedes Mal wieder hat sie sich verzögert, bis dann eben Gott sei Dank eben an diesem Tag diese Entscheidungsfindung kommt und ich habe mir eben da unsere Kollegen, die ja dort waren, wo immer mit einer in Verbindung, wie der aktuelle Stand ist. Und das hat auch so ausgeschaut, wie wenn es wieder nichts wird, weil ja die Kollegen aus Ungarn uns fast wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Und das ist Gott sei Dank, haben das dann alle miteinander auffangen können. Und ich weiß nur, wie mit denen die Studierenden der Universität Salzburg komisch angeschaut habe, wie ich über die Grabung abgekupft bin und habe geschrien, wir sind Welterbe. Also die haben mich dann ein bisschen eigenartig angeschaut. Und das, an den Tag kann ich mich deswegen aus einem anderen Grund auch noch erinnern, weil am Abend bin ich dann mit einem Glas Wein mit meiner Frau gesessen und haben angestoßen auf den Donaulimes und wir haben dann ein E-Mail bekommen mit einem Immobilienangebot und dieser Immobilie wohne ich heute und nach sowas haben wir ewig lang gesucht, nach einem Sacherl, in dem Fall eben im Everdinger Becken, mit Blick auf den Donaulimes. So, das war wirklich ein besonderer Tag.
Mhm. Ja. Und Stefan, was bedeutet denn jetzt das Prädikat Weltkulturerbe für deine tägliche Arbeit? Macht es das jetzt leichter oder schwieriger?
Ja, es ist beides. Es ist, hilft uns sicher in einer Sache, weil man Welterbe, wir haben nur 12 Welterbestätten in Österreich. Das heißt, es sieht schon, wie wichtig das eigentlich ist. Wir haben 3 in Oberösterreich beteiligt, die alle mit Archäologie zu tun haben, mit Hallstatt, mit den Pfahlbauten und eben mit dem Donaulimes. Und natürlich ist es einfacher, wenn man dann sagt, naja, das zu erklären, wir brauchen da Fördermittel, da muss man was machen, da gehört was. Da hilft das Welterbe natürlich. Aber Welterbe ist auch Verpflichtung, aber da kann die Eva, glaube ich, viel mehr, viel besser erzählen und dann aus ihrer Tätigkeit heraus. Es ist natürlich, ja, und eins muss man auch sagen, es ist auch immer ein sehr viel Information, die wir mitbringen müssen, weil die meisten reduzieren dann Welterbe, das ist ein touristisches Siegel und das ist eigentlich am allerwenigsten. Und, aber da übergebe ich, glaube
okay,
ich.
Okay, warum ist das am allerwenigsten, Eva?
Also Welterbe ist ja, wenn man eingeschrieben wird in diese Liste, das ist immer der große Showdown, auf den dann alle irgendwie hinpassen. Aber das ist eigentlich erst der Anfang von einer Reise. Also Welterbe bedeutet, dass sich die Republik Österreich verpflichtet, diese Stätten, die da eben eingeschrieben werden, sind zu schützen. Und das hat jetzt weniger damit zu tun, dass man irgendwo dieses Logo hinpoppt, sondern ist wirklich ein aktives Betreuen dieser Stätten. Man muss irgendwie praktisch aufpassen, dass denen nichts passiert. Und da muss nicht so sehr eine Bedrohung von außen sein. Es kann ganz einfach sein, man tausende alte Mauern, die fallen irgendwann mal in sich zusammen. Und da muss man aufpassen, man muss das sanieren. Und das ist eine große Aufgabe, die praktisch jetzt im Management des Welterbes ansteht, das zu monitoren, also das einfach zu überwachen. Aber natürlich, also der Donaulimes hat das, also Problem wäre jetzt übertrieben, aber ist einfach eine Komponente, die 22 Teilstätten hat, mit ganz, ganz vielen Gemeinden, ganz, ganz vielen Grundstückseigentümern und das sind lauter Interessen, unterschiedliche Interessen, die da zusammenkommen. Und das Welterbe soll ja nichts verhindern, es soll nur bewahren. Und das ist jetzt einfach, ein anderer Teil ist eben das Ganze zu vermitteln. Also warum ist denn das Welterbe so wichtig? Warum ist denn das schützenswert? Und das ist jetzt einfach, der Prozess hat jetzt begonnen und jetzt muss die Reise weitergehen. Also jetzt ist das Welterbe, fängt jetzt erst an.
Und du bist ja seit März 2024 Site-Managerin, Site auf Englisch, also nicht genau. Seite wie Deutsch, Site-Managerin für das Forum Donaulimes. Magst du mir nur erklären, was genau sind da deine Aufgaben? Also wahrscheinlich das, was du jetzt gerade gesagt hast.
Genau.
Und kommt da noch was?
Also das ist
dazu?
Eben, Site bedeutet, ist quasi der Fachausdruck für eine Fundstätte oder eine Komponente, also die Site. Und wir haben, wie ich schon gesagt habe, 22 unterschiedliche Komponenten über den ganzen Donauraum in Österreich. Der Donaulimes geht ja noch weiter, der hört ja nicht in Österreich auf. Also da gehört ja Bayern, gehört dazu und die Slowakei derzeit. Es ist auch eine Erweiterung bis ins Schwarze Meer geplant, hoffentlich in den nächsten Jahren. Und der Site Manager, in dem Fall bin ich zuständig für die Komponenten in Oberösterreich und ein ganz bisschen was in Niederösterreich. Und da geht es einfach darum, dass ich mir mit denjenigen, die diese Dinge gehören oder die dies überhaben, also zum Beispiel eben die Landeskultur GmbH, die oberösterreichische, die diese Schutzbauten verwaltet, dass wir uns da zusammensprechen und schauen, dass dieses Welterbe gut vermittelt wird und dass es eben geschützt wird.
Und was bedeutet das jetzt für den Tourismus? Lockt das automatisch mehr Menschen an oder wie kann man das dann auch vermarkten, beziehungsweise wie kann man das dann an die Menschen bringen und ihnen das erklären?
Also Welterbe ist natürlich für den Tourismus insgesamt natürlich schon, also dieses Etikett ist ganz wichtig. Also man weiß ja, dass zum Beispiel ganz gezielt Reisetouren gibt, die auf den Spuren von Welterbe unterwegs sind. Und das Welterbe, das haben wir ja, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig gesagt. Diese Entscheidung heißt ja auch, dass festgelegt worden ist von einer internationalen Gemeinschaft, dass dieses Erbe relevant für die gesamte Menschheit ist. Und das ist eben das. Das ist
nicht sogenannte außergewöhnliche universelle Wert.
Genau, der außergewöhnliche universelle Wert ist es. Das heißt, das ist nicht was, wo eben wir nur Verantwortung sagen für das Bundesland Oberösterreich haben oder Österreich als Staat eine Verantwortung hat, sondern wir sind da eigentlich der gesamten Menschheit verantwortlich, dass wir das schützen, bewahren, vermitteln. Und Tourismus spielt da natürlich eine wichtige Rolle zum Verständnis, aber eben auch, es ist eben viel mehr dahinter und das ist eben das, drum sind wir eben, es darf nicht auf diesen touristischen Aspekt, darf es überhaupt nicht reduziert werden, sondern das ist eigentlich ein positiver Nebeneffekt. Was für uns wichtig ist, ist, dass wir natürlich ein Thema haben, diese Geschichte auch lebendig zu machen und das ist oft gar nicht so leicht, weil wir haben hier teilweise zum Beispiel Städten, gerade im Norden von Enns zum Beispiel, das ist landwirtschaftlich genutzte Fläche, da sieht man von den Hinterlassenschaften, die wir wissen, dass sie unter der Erde sind, sehen wir nichts. Ja, und das ist natürlich schwierig. Wie erklärt man das den Leuten? Ja, und das ist trotzdem Welterbe. Ne? Und da muss man sich etwas einfallen lassen.
Was habt ihr euch einfallen lassen?
Ja, zum einen hilft uns dann natürlich sehr die moderne Technik, muss man sagen, weil wir haben sehr viel von dem, was wir eben auf so freien Flächen haben, wissen wir heute durch geophysikalische Untersuchungen. Das heißt, durch Georadar oder Magnetik kann man sehr viel über die Strukturen, die im Boden verborgen sind, herausfinden, ohne dass man gräbt. Das ist ja ganz wichtig, weil damit werden sie auch nicht zerstört. Das ist eine non-invasive Methode, das heißt Zerstörung, absolut zerstörungsfrei. Und gleichzeitig haben wir den großen Vorteil im Römischen, dass die Römer immer wieder auf gleiche Baustrukturen zurückgreifen, auf ähnliche Gebäude, Grundrisse und so weiter. Das heißt, man kann auch aus zweidimensionalen in eine gewisse 3D-Rekonstruktion zurückschließen. Natürlich immer mit Vorbehalten, mit Vorsicht, aber man kann es versuchen. Und das ist natürlich, was uns derzeit sehr hilft, sind natürlich Visualisierungen zum Beispiel, dass man halt wirklich einen zweidimensionalen Grundriss ins Dreidimensionale bringt, vielleicht sogar Augmented Reality-Erlebnis draus macht und das ist ja das, was wir ja gerade auf der Römer Radrunde Passau, Oberanna und Schlögen auch probieren mit dem Heiligen Severin.
Mhm. Ja, und ich glaube, ganz wichtig ist immer, die Leute praktisch dort abzuholen, wo sie sind. Also auch die Römer haben Alltag gehabt, auch die Römer haben irgendwo gewohnt, haben sie irgendwo gewaschen und haben irgendwo gegessen. Und das ist ja das, also was die meisten Menschen und auch uns ja an diesen Gesellschaften interessiert. Also wie haben die das gemacht? Wie war das bei denen? Und das ist ja was man recht gut vermitteln kann und wo jeder sofort den Eindruck hat. Also wenn ich jemandem erzähle, in einer großen Villa gibt es ein Bad und dieses Bad hat 140 Quadratmeter, so leben heute nicht einmal Menschen in einer Wohnung. Ja? Die haben vielleicht 60 Quadratmeter und der hat so ein Bad. Also das ist immer was man recht eindrücklich machen kann, wenn man gute Vergleiche einfach hat, das mit heute einfach vergleicht.
Gibt es noch ein paar so Bilder, die du zeichnen kannst?
Ja, vielleicht ein ganz anderes Problem, das wir zum Beispiel haben. In Enns gehen wir davon aus, dass ja mindestens 15.000, vielleicht sogar bis zu 20.000, 25.000 Menschen zur Blütezeit gelebt haben und wir kennen nur eine einzige Toilette. Also das ist zum Beispiel ein Riesenproblem. Also wir wissen tatsächlich nicht, wo die Menschen ihr tägliches Geschäft erledigt haben. Und das ist zum Beispiel auch was natürlich schön wäre, wenn wir das herausfinden, weil das sind natürlich die unmittelbaren Bedürfnisse, die jeden Tag jeder Mensch mehrfach hat und ja, die es auch zu lösen gilt. Also auch solche Rätseln gibt.
Mhm. Ja, und ich denke mal ganz oft, also das kommt jetzt vielleicht mehr aus dem Praktischen heraus, aber ganz oft fragen sich ja die Leute, warum ist da so viel Schutt oder so viel Müll oder warum haben die Römer das einfach irgendwo dorthin geschmissen, neben der Straße oder wie auch immer. Und dann denke ich mir oft, man muss ja nur überlegen, was man selbst heute macht. Also man schmeißt jetzt vielleicht keinen Müll auf die Straße, aber wenn man irgendwo in seinem Garten oder bei seinem Haus eine feuchte Stelle hat, dann tut man da halt vielleicht mal irgendeinen Ziegelschutt hin, den man hat. damit man das trocken kriegt. Oder man gräbt irgendwas um oder man bringt eben irgendwas ein. Und das haben die Römer auch gemacht. Die haben halt einfach, die haben keine Mülldeponie gehabt oder keine Müllabfuhr, die irgendwie die Sachen abgeholt hat. Die haben ja irgendwas machen müssen damit.
Und sie haben auch Baufehler gemacht. Auch die dokumentieren wir immer wieder.
Ne? Ja, genau. Also das ist besonders nett, wenn man dann irgendwie sieht, dass die Mauer eingesunken ist und dann haben sie da irgendwie Pfusch am Bau, auch in Römerzeit.
Okay, da sind jetzt schon einige Parallelen zu heute. Gibt es da noch irgendwas, was uns geblieben ist von der Römerzeit, wie uns die geprägt haben?
Das römische Erbe ist natürlich tatsächlich omnipräsent und wenn ich schon das Wort omnipräsent, dann haben wir das Latein natürlich, die Sprache. Auch vom Rechtlichen ist einiges überblieben. Es ist ganz viel natürlich, die Römer waren Spezialisten in der Selbstvermarktung. Also auch das ist was man, glaube ich, bis auf heute recht gut auch vergleichen kann. Ja, und gibt es ganz, ganz viele, viele Bereiche eigentlich, wo wir das römische Erbe und generell das Erbe der Antike, ohne dem ist eigentlich unser heutiger Kulturkreis eigentlich denkunmöglich.
Mhm. Jetzt hast du vorher gesagt, Stefan, der Tourismus ist quasi so ein schöner Nebeneffekt. Jetzt drehen wir es mal um. Ich mache jetzt eine fünftägige Reise. Ich möchte eben eine fünftägige Reise verbringen und mein vorrangiges Reiseziel ist jetzt gar nicht Kultur, sondern ich möchte einfach eine schöne Zeit erleben, mit meiner Familie in Bewegung sein, irgendwie sportlich und aber auch gern bewegt werden, eben zum Beispiel mit spannenden Geschichten über die Vergangenheit der Region hier. Was würdet ihr mir an diesen 5 Tagen empfehlen?
In Oberösterreich, oder?
In Oberösterreich und gerne an der Donau. Ich liebe das Wasser.
Ja, ich glaube, das Ideale an der Donau, und das ist ja das Schöne, dass man eigentlich alles sehr kombiniert machen kann. Und da ist ja wirklich für alle was dabei. Wurscht, ob ich mal irgendwo ein Hotel mit Wellness-Erlebnis sucht. Und Wellness, das haben wir übrigens auch wieder beim römischen Spa, die ist ja auch schon gefallen. Ne? Also die wechselnden Bäder, die haben ja letztendlich die Römer perfektioniert. Die haben ja das für sowas wie eine Sauna quasi auch gekannt. Es ist natürlich das Thema auf die Donau selbst. Also wenn ich darf nicht nur entlang vom Fluss, sondern ich sollte auch auf den Fluss gehen, ob das mit einem Kajak ist oder mit einer Zille, dass meine Zillen fährt, zum Beispiel zwischen Schlögen und Oberander, zwischen 2 Römerorten zum Beispiel macht, oder man ist dann doch traditioneller mit dem Kreuzfahrtschiff und schaut sich das von einer anderen Perspektive an. Unterwegs dann natürlich die wunderbaren Wanderwege, braucht man, glaube ich, auch. Ich meine, gerade das obere Donautal, ein Schlögener Schlinge kennt jeder, aber das ist nur das sozusagen das bekannteste Highlight. Da gibt es ja wirklich so viele wunderbare Routen und dann eben dazu die kulturellen Erlebnisse, wo man, ja, in Oberanna haben wir das beste erhaltene römische Gebäude, das in Oberösterreich je freigelegt worden ist, eine spätantike massive Befestigung, ein sogenannter Quadriburgus. In Schlögen haben wir ein kleines Badegebäude, wo man auf sehr kompakten Raum sieht, wie so diese Badekultur funktioniert hat. Linz ist so ein bisschen unser Sorgenkind, weil Linz ist eigentlich in der römischen Zeit ganz wichtig gewesen, vor allem in der Frühzeit, spielt es eine ganz wichtige Rolle, war im ersten Jahrhundert definitiv wichtiger wie Lauriacum Ens. Und man sieht aber derzeit eigentlich überhaupt nichts vom Römischen. Also da haben wir noch einiges an Arbeit vor uns, haben aber gerade aber auch Forschungsprojekte dazu laufen. Also da werden wir auch in der nächsten Zeit wieder was Neues bringen können und dann hoffentlich auch bald in unserer Dauerausstellung, in der geplanten Dauerausstellung Archäologie im Linzer Schlossmuseum, auch den Donaulimes und Lentia präsentieren können. Und Enns haben wir eh schon gesagt, also gerade die Region von Enns, da gibt es eigentlich wirklich einiges zu besichtigen. Also das ist, glaube ich, das, was dieser Donauraum einfach auch wirklich kann, dass er so total breit aufgestellt ist, dass man das wirklich für jeden was findet.
Ja, und ich glaube auch, dass gerade der Donauraum bietet sich ja an, um zum Beispiel Topografie zu erleben, also was es macht, wenn man sich an der Donau bewegt, was Engtäler ausmachen, was auf einmal man sich das erweitert. Und das sind dann auf einmal die Siedlungen, also allein das. Und man muss ja gar nicht so großartig Kultur interessiert sein, aber allein, wenn man jetzt in Linz vom Schiff steigt und man geht rauf auf den Schlossberg und so, also diese Topografie zu erleben, also wo sieht man hin, was sieht man nicht. Das ist auch recht spannend, finde ich. Also, ja, sieht man auch wenn man im Enns herumgeht, einfach diese Stufen im Gelände, die man hat, automatisch mit eben Stadtberg oder Georgenberg und wo sieht man wohin, oder diese Täler oder wenn wir gerade dorthin schauen, in den Haselgraben, also die Verbindung in den Norden darf man nie vergessen. Also auch die ist für die Römer sehr, sehr wichtig.
Eva, jetzt frage dich als Architektin, was hat dich denn, abgesehen von den 140 Quadratmeter großen Badehäusern, noch fasziniert architektonisch in der Römerzeit?
Ich finde es faszinierend, wie weit die eigentlich technologisch schon waren. Also die haben Gebäude hingestellt und gebaut, das ist dann ganz, ganz lange nicht mehr erreicht worden. Also gerade, es gibt jetzt sehr viele Siedlungen, gerade bei uns, die mit Fachwerk gebaut worden sind. Also man glaubt immer, nicht alle Römer bauen aus Stein, sondern es wird sehr, sehr viel mit Fachwerk gebaut. Und wir können zum Beispiel für Enns nachweisen, dass da auch schon sehr viel seriell gebaut worden ist, also mit wahrscheinlich Vorfertigung, damit es recht schnell geht. Also, und das, sowas finde ich unglaublich faszinierend.
Stefan, dir eilt dein Ruf voraus, dass du ein fantastischer Geschichtenerzähler bist. Welche Geschichte kannst du uns zum Abschluss denn noch erzählen?
Ja, das ist immer, die Latte wird immer gern hochgelegt, das ist natürlich sehr höflich. Ich werde es trotzdem versuchen. Ja, vielleicht, weil ich gefragt worden bin, in welche Zeit ich mich zurückbeamen würde, gehen wir nochmal auf das Jahr 470, weil wir uns eben, wir machen gerade gemeinsam, also wir haben ein Interreg-Projekt, wo es um die Sichtbarmachung mit anhand von Stories, von Geschichten geht zum Heiligen Severin. Und da haben wir so ein kleines Projekt zu Oberanna, zu Schlögen und auch eben auch zu Passau laufen. Und gerade dieser Severin und diese absolute, die letzte Zeit der Antike, finde ich total spektakulär. Erstens einmal haben wir arbeiten ja sehr oft, wir haben es ja schon gesagt, mit Ausgrabungen, Geophysik und so weiter, und wir haben eigentlich wenig Schriftquellen. Und wir haben tatsächlich das Riesenglück, dass wir die Vita Severini haben. Der Aegypius hat, also der das geschrieben hat, der hat den heiligen Severin mit ziemlich Sicherheit persönlich gekannt und hat 511 diese heiligen Vita, diese Lebensgeschichte niedergeschrieben. Und jetzt haben wir eine Schriftquelle ersten Ranges zur Spätantike in Ostbayern und in Österreich. Und dieser Severin ist eben so eine total faszinierende Figur. Also der hat wirklich mit den höchsten Kreisen am germanischen Königen und Kaiser und Ähnlichen zu tun. Also wird irgendwie so, kommt so als Diplomat herum, ist aber Diplomat heraus, dürfte eben auch wirklich aus einer Elite stammen und kümmert sich aber immer um die Ärmsten, kümmert sich um die wirklich Hilfe brauchen. Und wird eben dass er Weissager ist, wird ihm eben vorausgesagt oder wird halt in dieser Vita Severini tradiert. Und was eben da so spektakulär ist, das Beginn des Römischen Reiches, also der Beginn des Untergang des Römischen Reiches, muss man korrekterweise sagen, der fängt wahrscheinlich, also er fängt schon um 170, 180 an. Also da sind sehr viele Veränderungen, da sind sehr viele große Feindeseinfälle und dann schafft es aber dieses Reich so nach wie vor so 300 Jahre trotzdem zu halten. Und dieser Severin lebt dann wirklich in der absolut letzten Zeit, wo das Geld nicht mehr kommt, wo man trotzdem versucht, aber zum Beispiel so traditionelle Lebensmittel wie Olivenöl nach wie vor heranzuschaffen, zu importieren, aber auch das gelingt nicht mehr. Die Befestigungsbauten sind schon sehr reduziert, teilweise kann eben der Sold nicht zahlt werden, die Leute immer wieder Feindeseinfälle und so weiter, und da ist dieser Mensch unterwegs und hilft eigentlich den anderen Leuten. Das versuchen wir jetzt ein bisschen mit diesem Stories so in ganz Kurzgeschichten eigentlich lebendig zu machen. Aber was mich persönlich eigentlich an dem Ganzen auch fasziniert, ist, ich denke dann sehr oft nach, wo befinden wir uns derzeit mit unserer Gesellschaft eigentlich. Und wir haben natürlich alles, es geht uns gerade hier in Österreich, Mitteleuropa doch noch durchaus gut. Andererseits spürt man doch, dass einiges nicht passt, würde ich mal sagen, wenn man es so vorsichtig formuliert. Und da ist halt immer, da denke ich immer dann immer im Vergleich zur Antike, wo sind wir denn gerade? Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir, also jetzt in dieser Gesellschaft, wie es gerade ist, dass wir den Zenit doch schon deutlich überschritten haben. Und ich glaube, der Mensch, und da kann man auch sicher vom Imperium Romanum was lernen, hat natürlich die Möglichkeiten, dass er gestaltend, und zwar positiv gestaltend eingreift, weil negativ gestaltet, das sehen wir sehr oft mit Kriegen und ähnlichen Sachen. Und gerade dieses positiv Gestaltende, diese Möglichkeit hat der Mensch grundsätzlich. Also eigentlich hätten wir schon auch die Möglichkeiten und die Macht, etwas zu ändern. Und ich glaube, über das sollte man auch nachdenken als Gesellschaft.
Das Faszinierende oder das Spannende an der Geschichte eigentlich, dass man eigentlich aus ihr lernen sollte und sehr viele das allerdings nicht machen. Und wir haben natürlich das Privileg, jetzt einen Beruf zu haben oder uns mit Dingen zu beschäftigen, die wirklich über Jahrhunderte, über 1000 Jahre sich spannen und uns immer wieder Gedanken zu machen, warum laufen gewisse Prozesse ab, warum ist das jetzt so und was verändert sich in dieser Gesellschaft. Also wir einfach unser tägliches Brot sehr viel über solche Dinge reflektieren. Und das sollte man vielleicht, weiß ich nicht, auch in seinen Alltag einbauen, diese Reflexion.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, wer die Zukunft gestalten will, darf ruhig mal zuerst eine Reise in die Vergangenheit machen, zum Beispiel in Oberösterreich, in der Donauregion, und dadurch dann eben von dieser Geschichte, Vergangenheit lernen.
Darf nicht nur, sondern sollte.
Sollte. Das ist empfehlenswert.
Gut, das ist dann die Empfehlung des Tages. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.